Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, hallo, geht das?
Ja, du darfst nicht mehr. Sagen Sie es, wenn es zu laut ist? Ja.
So, einen schönen guten Nachmittag, schönen guten Spätnachmittag. Danke für Ihr Interesse auch an dieser Lesung. Als ich vor wenigen Wochen hier beim Weberer Verlag, in dem das Buch, um das es heute gehen wird, erschienen ist, hinkam, musste ich mir überlegen, was ich zuerst lesen soll. Und auf meinem Schreibtisch lagen zwei Titel, und zwar hier von den Autoren speziell geschrieben. Und dass ich die heute dann jetzt präsentieren darf, freut mich in besonderer Weise. Und ich bedanke mich bei den Autoren, dass sie auch das heute uns hier vorführen wollen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Sue und Wilfried Schwerin von Krossig, die jetzt Sie beglücken können. Und viel Freude dabei.
Vielen Dank.
Ja, danke schön. Herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie haben hier noch genug Restenergie mitgebracht. Sonst werden wir versuchen, Sie ein bisschen aufzumuntern. Wir sind ein Autorenpaar. Wir schreiben seit 20 Jahren Drehbücher zusammen und wir sind auch miteinander verheiratet, trotz dieses Schreibens immer noch. Dieses Buch, Der Minutenschläfer, aus dem wir jetzt lesen, ist eine Mischung aus Krimi, Thriller, Krimikomödie und Gesellschaftssatire. Das ist etwas, was es sehr schwer hat, also im Fernsehen würde das auf sehr viele Widerstände stößen. Das haben wir gemerkt, da ist es sehr schwer unterzukriegen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass der Weberer Verlag uns die Gelegenheit gegeben hat, hier in einem Buch mal unsere Fantasie auszuleben.
Ja, hier haben wir uns mal richtig ausgetobt. Ich sage ein paar Worte zu den Büchern. Das ist also der Minutenschläfer. Das ist das erste Buch einer Reihe, also bildet den Auftakt einer Reihe mit dem gleichen Helden. Ist erschienen im letzten September. Das zweite Buch liegt auch da draußen. Die Pergamon-Morde ist gerade frisch von der Druckpresse raus. Wir schreiben inzwischen fleißig am dritten Band und haben vor, jedes Jahr ein Buch zu schreiben. Und so lange, Bücher über unseren Helden zu schreiben, bis wir Harry Potter überflügelt haben. Das wird also noch ein paar Jahre so weitergehen. Es macht uns große Freude. Es ist kein gewöhnlicher Krimi. Es steht nämlich nicht im Mittelpunkt der Ermittler und auch kein Privatdetektiv, obwohl es um Mord und Totschlag geht und um alle möglichen schlimmen Dinge, die so im Krimi vorkommen. Aber im Mittelpunkt steht Hasi, unsere Hauptfigur, die eigentlich nichts anderes hat als die aristokratische Vergangenheit, die längst verblüht ist, zusammen mit den Schlössern und dem Geld. Er hat nichts außer seinen guten Manieren, mit denen er sich so ein bisschen durchs Leben schlängelt. Und er ist ein bisschen angelehnt an eine Figur, an einen Typus, den es im 18. und 19. Jahrhundert gab, den sogenannten Krippenreiter. Das war also ein junger Aristokrat aus einer guten Familie, jemand, der nichts abgekriegt hat, kein Gut geerbt hat und darauf angewiesen war, sich von Hof zu Hof durch Europa durchzuschnorren und natürlich entsprechend viel Charme mitbringen musste, weil wenn er nicht amüsant genug war, wurde er vor die Tür gesetzt. Und so ist also auch unsere Hauptfigur, man könnte ihn auch moderner nennen, ein Pionier der Sharing Economy, also jemand, der nichts hat, aber auch eigentlich ganz glücklich ist, ohne etwas zu besitzen.
Ich fange jetzt mal an. Ich werde den Helden jetzt vorstellen. Ich fange mit dem ersten Kapitel an. Selbst wenn er die Zeichen erkannt hätte, die zuweilen von kommenden Ereignissen wie ein Echo bis in die Gegenwart zurückgeworfen werden, hätte seine Fantasie niemals ausgereicht, um sich vorzustellen, dass er, Hartung Siegwart, Graf von Quermaten zu Eutinghausen, von Familie und Freunden kurz Hasi gerufen, sich in wenigen Tagen vor einer echten Mordkommission zu verantworten haben würde. Fantasie zu haben, galt für ihn als Spross einer der Nüchternheit verpflichteten Familientradition als etwas ganz und gar Überkandideltes. Außerdem gehörte Hasi nicht zu der Sorte Menschen, die überhaupt mit der Polizei in Berührung zu kommen pflegten. Wenn er es sich recht überlegte, hatte er bisher noch nicht einmal einen Strafzettel für Fahren ohne Licht erhalten. »Was soll es denn sein, Herr Professor?« fragte die junge Studentin hinter der Theke und lächelte Hasi an. »Das Käsebrot und ein Kaffee, bitte«, antwortete er und zeigte auf das letzte traurige Sandwich in der Auslage. Hasi stutzte. »Herr Professor? Hatte sie ihn tatsächlich so genannt?« Er drehte sich zurück, aber es war zu spät für eine Richtigstellung. Das Mädchen hatte sich schon seinem Hintermann zugewandt. Mit dem Tablett in der Hand steuerte er auf einen freien Tisch zu. Ein paar Studenten machten höflich Platz. Auch sie schienen ihn für einen Lehrer zu halten. Hastig verschlang er das verwelkte Toastbrot. Wie ein Hochstapler kam er sich plötzlich vor und es war ihm zum ersten Mal unangenehm, hier zu sitzen und in staatlich subventionierte Stullen zu beißen. Als er aufstand, um sein Tablett wegzubringen, betrachtete er unauffällig sein Spiegelbild im Glas der großen Fensterfront. Er sah ganz passabel aus, ein schlagsiger blonder Mann mit einer widerspenstigen Haartolle, die ihm oft ins Gesicht hing. Vielleicht etwas farblos und für polizeiliche Zwecke etwa eine Fahndung ohne besondere Merkmale. Ob es an seiner Krawatte und dem Tweedsakko lag, dass man ihn mit einem Mitglied des Lehrkörpers verwechselte? Er erkannte seine Situation in aller Deutlichkeit. Im Vergleich zu ihm waren die Studenten an den Nebentischen im Schnitt fast 10 Jahre jünger. Und mit seinen 29 Jahren gehörte er hier nicht mehr hin. Draußen vor dem Eingang zog er seinen Studentenausweis aus der Brieftasche und warf ihn in einen Abfallbehälter. Das gute Stück hatte ihm über einige Jahre gute Dienste geleistet und ihn zu allerhand Ermäßigungen verholfen. Aber man musste sich auch trennen können. Er kettete sein Fahrrad los und radelte der Vergangenheit davon, ohne sich noch einmal umzusehen.
Es wurde jetzt schnell dunkel und Hasi kippte den Dynamo an den Vorderreifen. Während er sich nach vorne bückte, übersah er einen dunkelgrauen Geländewagen mit getönten Scheiben, der von rechts über die Kreuzung fuhr, um dann Gas zu geben und davon zu brausen. Erschrocken riss er den Lenker zur Seite. Sein Vorderrad sprang über die hohe Bordsteinkante und er flog in hohem Bogen in eine Hecke. Für einen Moment wurde ihm schwarz vor Augen. Ohne sich zu bewegen, blieb er in der seltsamen Stellung hängen. Die Sträucher hatten seinen Aufprall gedämpft. Er war offenbar unverletzt. Zumindest tat ihm nichts weh, abgesehen von einem kleinen Zweig, der ihn in die Nase piekste. Er schob ihn weg und begann, sich vorsichtig aus dem Buschwerk zu befreien. »Hallo, was tun wir denn da?« Eine scharfe Stimme drang in sein ramponiertes Bewusstsein. Mühsam drehte er den Kopf zur Seite. Am Straßenrand stand ein Polizeiwagen. Der Beifahrer hatte das Seitenfenster heruntergefahren und verfolgte Hasis Bemühungen mit skeptischer Miene. Ein Unfall, erklärte Hasi, während er aus der Hecke kletterte und seine Gliedmaßen streckte. Mir ist aber nichts passiert, danke. Er hob sein Fahrrad auf und stellte den Lenker wieder gerade. Beim Aufsteigen bemerkte er, dass sein gutes Tweedsakko am Ärmel eingerissen war. Das war nun wirklich etwas ärgerlich, denn so üppig hatte er es momentan nicht, dass er sich auf dem Flohmarkt eine neue Joppe leisten konnte. Nicht so eilig. Die beiden Polizisten stiegen aus dem Wagen und einer griff nach seinem Fahrradlenker. Steigen Sie bitte ab. Was hatten Sie an der Hecke zu suchen? Fragte der andere. Ich sagte doch schon, ein Unfall. Ich musste einem Fahrzeug ausweichen. Die Polizei musterte ihn misstrauisch. Natürlich war der Geländewagen inzwischen längst weitergefahren. Offenbar hatte der Fahrer gar nichts von dem Malheur bemerkt. Einer der Polizisten inspizierte die Hecke und schob ein paar Zweige beiseite, sodass die dahinterliegende Villa sichtbar wurde. Von hier aus wollten sie also ausspionieren, ob jemand zu Hause ist. Wie bitte? Hasi blickte den Beamten irritiert an. Ich bin gestürzt, das ist alles. Kann ich jetzt bitte fahren? Einen Ausweis hätten wir noch gerne gesehen. Natürlich. Hasi suchte in seinem Sakko nach seinem Studentenausweis, die einzige Legitimation, die er üblicherweise bei sich trug, bis ihm einfiel, dass er den Ausweis nach dem Mensa-Besuch in den Abfallkorb geworfen hatte. Er spürte die Blicke der Polizisten auf seiner beschädigten Jacke. Ihm brach der Schweiß aus. »Tut mir leid«, sagte er kleinlaut, »ich habe meinen Ausweis leider nicht mehr. Ich heiße aber Hartung Siegwart, Graf von Quermaten, das können Sie mir glauben.« »Warum nicht gleich der Kaiser von China?« Der Polizist verzog müde den Mundwinkel. »Steigen Sie ein«, sagte der andere und öffnete die hintere Seitentür.
Wir machen jetzt einen kleinen Perspektivwechsel zu dem Geländewagen, der Hasi um ein Haar überfahren hätte. Erst als die letzten nächtlichen Autofahrer verschwunden waren, rollte der Geländewagen lautlos und ohne Scheinwerferlicht zum zweiten Mal an die Villa hinter der Hecke heran. Die beiden Männer streiften sich schwarze Masken über die Gesichter und drückten ihre Stoppuhren. Von nun an funktionierte jede Bewegung lautlos und mechanisch exakt nach Zeitplan. Den Grundriss der alten Gründerzeit-Villa hatten sie sich vorher genauestens eingeprägt. durch das nur mit einem leicht auszuhebelnden Eisengitter gesicherte Küchenfenster konnten sie ins Innere gelangen, ohne den Alarm auszulösen. Von da an war es reine Routine, die Alarmanlage mittels Laptop und einer Dechiffriersoftware abzuschalten. Nach den Informationen ihrer Quelle waren die Eigentümer im Urlaub. Aber sie verständigten sich aus Prinzip nur mit Zeichensprache. Alles andere wäre völlig unnötig gewesen, da sie genau wussten, was sie wollten und wo sich das Objekt befand. Zielort war die Bildergalerie im Erdgeschoss. Und sie waren nur an einem einzigen der dort hängenden Gemälde interessiert. Ein handliches Bild. Sie mussten es für den Transport nicht einmal aus dem Rahmen schneiden. Dafür war es ein echter Matisse. Ein Meisterwerk aus einer frühen Periode, die auf dem Kunstmarkt ohne weiteres 50 Millionen bringen konnte. Natürlich war es völlig ausgeschlossen, ein gestohlenes Werk dieser Provenienz irgendwo auf diesem Planeten zum Kauf anzubieten. Doch um Geld ging es ihrem Auftraggeber nicht. Die vermummten Eindringlinge zogen eine Schutzfolie über den Matisse, um ihn dann in einen schwarzen Kleidersack zu verstauen, als plötzlich ein Licht im Flur aufflammte. Die Zwillinge erstarrten mitten in der Bewegung und schauten auf die junge Frau in gelb und lila geblümten Pyjama, die barfuß und verschlafen blinzelnd die Treppe herunterkam und sich mit der rechten Hand die verstrubbelten schwarzen Haare aus der Stirn wischte. Melinda, Jurastudentin und Tochter des Hauses, war, anstatt in München für ihre Klausuren zu lernen, auf dem Weg nach Mallorca, wo sie mit ihrem Freund Chi ein Studio für Kampftechnik eröffnen wollte. Die Abwesenheit der nicht in ihre Zukunftspläne eingeweihten Eltern wollte sie nutzen, um ohne sich erklären zu müssen, einige Sachen packen zu können und abzuhauen.
Ohne rechts und links zu schauen, tapste sie schlafwandlerisch durch den Flur auf die Küche zu und hielt dort ein Glas unter den Wasserhahn. Sie stutzte erst auf dem Weg zurück, als sie das offene Fenster und die aufgebogenen Gitterstäbe bemerkte. Eine Schrecksekunde blieb sie mitten in der Küche stehen. Als sie sich reflexartig umdrehte, stand bereits einer der Maskierten vor ihr wie eine Mauer. Sie wollte schreien, doch er hielt ihr den Mund zu. Im nächsten Augenblick zog er seine Hand mit einem unterdrückten Fluch zurück. Blut von einer Bisswunde tropfte durch seinen Latexhandschuh. Melinda entwand sich in einer überraschenden Linksdrehung seinem Griff und riss noch in der Bewegung ein japanisches Messer aus dem Messerblock in der Anrichte. »Hilfe! Polizei!« kreischte sie so laut sie konnte, während sie aus der Küche stürzte. Geschickt tauchte sie unter dem Faustschlag des zweiten Mannes durch und kickte ihm das Knie weg, so dass er ins Taumeln geriet. Als sie mit ausgestrecktem Messer auf ihn losging, sah sie zu spät, wie der andere von der Seite herankam, ihren Arm packte und den Schwung ihrer Bewegung auf sie zurücklenkte. Verblüfft bemerkte sie, wie sich ihre Hand mit dem Messer in einem ausholenden Bogen an ihrem eigenen Hals entlang zog. Sie wollte den Schwung zu einem neuen Angriff nutzen, doch plötzlich bekam sie keine Luft mehr. Ein tiefer Schnitt des japanischen Messers hatte ihre Kehle gespalten und nun entglitt es ihrer Hand. Sie sah, wie die beiden hünenhaften Männer vor ihr zurückwichen und sie auf den Boden sinken ließen, ohne sich weiter um sie zu kümmern. Sie wollte wieder schreien, doch aus ihrem Mund kam nur ein Gurgeln. Den fruchtlosen Versuch, ihre Wunde mit der Hand zuzuhalten, musste sie gleich aufgeben. Und sie spürte, wie das Leben aus ihren Gliedern langsam herauslief, wie das warme Blut aus ihrem Hals. Mit Mühe hielt sie die Augen offen und beobachtete noch, wie die Diebe mit ihrer Beute durch die Terrassentür verschwanden. Ihr letzter Gedanke zauberte ein Lächeln in ihr Gesicht. Zwei riesige Kerle gegen eine Frau. Sie hatte gut gekämpft. Ihr Freund und Lehrer Chi konnte stolz auf sie sein.
Ja, bevor wir zum nächsten Kapitel kommen, kleiner Exkurs. Eine Frage, die wir immer wieder gefragt werden, ist, wie wir das machen, zu zweit zu schreiben. Es ist jetzt ein bisschen zu, wir haben ein bisschen zu wenig Zeit, um das in Gänze zu beantworten. Nur zwei Grundsätze dazu. Erstens, am Ende des Prozesses muss eine gemeinsame Handschrift erreicht worden sein. Und zweitens, am Ende des Prozesses müssen wir immer noch miteinander verheiratet sein. Das ist so die Hauptsache der Sache.
Gar nicht so einfach.
Aber wir haben es geschafft bisher.
Nein, wir haben es geschafft und es entsteht zu zweit eine ganz besondere Kreativität. Und das ist eigentlich schon das Stichwort für das nächste und vorletzte Kapitel, was wir lesen. Einen kleinen Auszug, in dem wir etwas erzählen über den merkwürdigen Hintermann, der diese Kunst sammelt und seine Diebe auf Beutezug durch Berlin schickt. Mit einem leisen Zischen glitt die schwere Stahltür hinter Dr. Gaetano Ortiz ins Schloss. Es dauerte einige Atemzüge, bis er sich an die Dunkelheit gewöhnte. Das Einzige, was er im Dämmerlicht sehen konnte, war Hartmann selbst, dessen geschundener Körper halb zurückgelehnt gelagert war, wie immer in seinem motorisierten Sessel, der ihm in heruntergeklappter Stellung gleichzeitig als Nachtlager diente. Wenn er überhaupt schlief, was Ortiz bezweifelte, denn er hatte ihn noch nie schlafend angetroffen. Hier in dem fensterlosen Raum roch es nach Medizin, nach Desinfektionsmitteln und irgendwie auch nach altem Staub. Vor Hartmann stand auf einer schlichten Holzstaffelei die neue Akquisition, ein Gemälde, das vor einigen Tagen von diskreten, behandschuhten Helfern hineingetragen worden war und dessen grellbunte Farben im Lichtkegel eines einzigen Scheinwerfers fast obszön in die tiefe Schwärze des Raums hineinleuchtete. »Kommen Sie näher, Doktor, teilen Sie meine Freude. Dieses Meisterwerk wird niemand auf dieser Welt jemals wieder zu Gesicht bekommen,« tönte Hartmanns Stimme, die trotz ihrer Heiserkeit erstaunlich kräftig klang. »Danke«, sagte Ortiz und trat an den Kranken heran. Er konnte Hartmanns Besessenheit für dieses Bild nicht verstehen. Er fand es einfach nur schlampig gemalt. Wie die meisten Werke französischer Maler dieser Zeit, die er erworben hatte. Es war ihm ein Rätsel, wieso ein Künstler, der offensichtlich nicht einmal in der Lage war, die Proportionen der Gegenstände korrekt abzubilden, einen derartigen Ruhm erlangt hatte. Für dieses Machwerk würden Sammler jede erdenkliche Summe zahlen, wenn es jemals auf dem Kunstmarkt zu haben wäre, hatte ihm Hartmann verraten. Und Ortiz hatte es daraufhin für weiser gehalten, sich mit kritischen Bemerkungen zurückzuhalten. Obwohl der astronomische Wert das Bild seiner Ansicht nach keineswegs schöner machte. Die Goldfische in ihrem schiefen Gefäß waren für seinen Geschmack viel zu rot geraten. Und er fragte sich, wie es kommen konnte, dass der Maler blühende Büsche in die Ecken des Zimmers gepinselt hatte, die es in dieser Größe doch nur draußen in der Natur geben konnte. Schon vor 100 Jahren, als das Bild entstanden war, hatten die Künstler offenbar ungehinderten Zugriff auf Drogen gehabt, die ihren Sinn für die Realität völlig vernebelt hatten. Hartmann aber interessierte sich nicht für die Natur. Draußen, um das geschützte Anwesen herum, wucherte der Dschungel ungeniert und wild. Die Schlingpflanzen im Garten brachten prächtigere Blüten zustande, als diese Maler sie je nachempfinden konnten. Doch sein Arbeitgeber hatte seit über einem Jahr kein lebendiges Grün mehr gesehen, keinen der krächzenden wilden Papageien gehört, die in den Bäumen des Gartens saßen und nichts vom lärmenden Leben draußen mitbekommen. »Sie sind so still, Doktor. Sagen Sie was dazu. Aber keine Diagnose. Ihre ganz persönliche Meinung will ich wissen.« »Ich finde es sehr schön.« Hartmann lachte. »Sie sind ein Banause, Doktor. Das Bild ist alles Mögliche, aber nicht schön. Es ist vital, berauschend und spielerisch. Es ist pure Lebensfreude. Aber kommen Sie mir nicht mit Schönheit. Das ist banal. Sie haben nichts gelernt. Und wenn Sie nicht so ein guter Freund wären, hätte ich Sie längst gefeuert.« »Entschuldigen Sie.« Ortiz stellte seinen Arztkoffer ab und machte sich schweigend daran, den leeren Infusionsbeutel abzuhängen, der an einer Stange hinter seinem Patienten hing wie eine schlaffe Fahne. Hartmann ignorierte ihn. Seine ganze Konzentration war auf das Bild gerichtet. »Haben Sie noch einen Wunsch, Herr Hartmann?« fragte Ortiz, nachdem er alle Medikamente verabreicht, den Katheter gewechselt und seinen Patienten vorsichtig umgelagert hatte. In der ganzen Zeit hatte Hartmann nichts mehr gesagt und ihn nicht angesehen, sondern das erbeutete Bild betrachtet, als sei er hypnotisiert. Erst als Ortiz die Tür hinter sich schließen wollte, krächzte sein Arbeitgeber hinter ihm her, wie im Nachgedanken. »Wenn Sie schon fragen, Doktor, bringen Sie mir den Katalog beim nächsten Mal wieder mit.« Ortiz seufzte und machte sich auf den Weg. Sein Arbeitgeber war gierig wie ein Süchtiger. Die Glücksgefühle beim Schuss hielten immer kürzer vor. Wenn er in diesem Tempo weitermachte, würde er ab jetzt fast täglich neue Beutezüge in Auftrag geben müssen. Mit allem Risiko, das damit verbunden war.
Ja, wir kommen jetzt zum letzten Kapitel dieser Lesung. Es geht um einen Immobilienspekulanten, der sich bei den falschen Leuten verschuldet hat und der ein alter Schulfreund von Hasi ist. Allerdings eigentlich ein falscher Freund, das so viel kann man schon verraten. Die Touristen auf den Spreedampfern, die an diesem frühsommerlichen Sonnentag hintereinander aufgereiht unter der Weidendammbrücke durchzuckerten, hörten das lärmende Gehupe und schauten neugierig nach oben, um ein paar Schnappschüsse von dem stockenden Berliner Stadtverkehr zu schießen und von den Autofahrern, die mit hochroten Gesichtern aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen waren, um ihrem Ärger Luft zu machen. Ein schönes Spektakel. Es sah ganz so aus, als könnte jeden Moment ein Tumult ausbrechen. Der Grund für den Stau war ausnahmsweise keine der üblichen Baustellen auf der Friedrichstraße. Zwei im Halteverbot direkt hinter der Brücke parkende Kraftfahrzeuge blockierten einen Kleinlaster, der zu breit für die Spur war und wiederum die Straßenbahn daran hinderte, die Brücke zu passieren. Was den Unmut der Verkehrsteilnehmer besonders anfachte, waren die Fahrzeugtypen. Ein Geländewagen in edlem Grau und ein nachtblauer Porsche Cayman, die beide überdeutlich darauf hinwiesen, dass ihre Besitzer es dicke genug hatten, um sich über die Straßenverkehrsordnung zu stellen, während sie in irgendeinem der anliegenden schicken Lokale zu Mittag aßen. Warum das einige Treppenstufen hinunter zur Spree liegende Restaurant Empire zurzeit alle Prominenten und deren Gefolgschaften wie eine Berliner Gaslaterne die Motten anzog, war eine der Gesetzmäßigkeiten, die sich niemand so genau erklären konnte, denen aber von allen, die etwas auf sich hielten, trotzdem Folge geleistet wurde. Thomas und seine neuen Geschäftspartner saßen in einer der Nischen auf Plüschsofas und bekamen jeder ein saftiges Porterhouse-Steak aufgetragen. Er hatte für alle bestellt und lässig so getan, als dürfte er sich hier wie in seinem zweiten Wohnzimmer fühlen. Dabei war er erst ein einziges Mal zuvor hier gewesen, als Anhängsel einer aufstrebenden Nachwuchsschauspielerin aus Stuttgart, der er ein überteuertes Apartment in Reinickendorf angedreht hatte, mit der Beteuerung, dass dieser Kiez kurz davor stand, so richtig abzuheben. Heute hatte Thomas nur deswegen einen Tisch bekommen. Ist das jetzt Schluss? Ein Satz noch. Nee, dann beenden wir die Lesung. Den Rest müssen Sie selber lesen. Vielen Dank. Wir haben es nicht zu Ende geschafft.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.